Wir haben in diesem Beispiel schon sehr gut jetzt ausgeführt bekommen, was Handeln eigentlich für ein Ziel hat, nämlich, dass man etwas erreicht, dass man am Schluss etwas rausschaut, dass jetzt, wenn wir noch einmal in Rebberg gehen, eine Ernte entsteht, dass am Schluss alle zufrieden sind, dass am Schluss alle staunen, auch die, die vielleicht wegen dem Fünfreiber halt im Rebberg gestanden sind oder wegen dem Zvieri oder was sie sonst noch für Ideen gehabt haben. Glaubend handeln meint, um jetzt das übertragen, mit Gott kooperieren. So wie die Familie Hallauer dann kooperiert an einem Nachmittag oder eine ganze Woche, weil es muss fertig werden. Es ist ein Ziel gesetzt. Der Alltag von unserem Glauben ist eigentlich wie ein Spielfeld. Auf einem Spielfeld sind meistens nicht nur eine Person, sondern es sind ganz verschiedene Personen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, beim Glauben ist das so und eigentlich ein riesen Vorteil, dass Gott der ist, der führt. Der ist, der die Verantwortung hat. Der ist, der uns ganz viele Ideen gibt. Der uns Ermutigung schenkt, wie der Vater Hallauer für seine Kinder. Oder? So, dass wir alle stramm stehen. Und etwas erleben dabei. Und am Schluss dennoch staunet. Ich weiss, es hat eine Zeit gegeben, ich rede eigentlich nicht so gerne von der, wo der Glaube wie einen Druck ausgelöst hat, wo man immer hat müssen. Und ich hoffe, ich kann das mit dem einen Satz eigentlich gerade ausräumen heute Morgen. Mir geht es nicht ums Müssen, sondern mir geht es ums Entdecken und ums Staunen, weil Gott der Taktgeber ist, weil Gott der ist, der die Idee hat. Und es gibt in der Bibel eine Geschichte, die das eigentlich trefflich zusammenfasst, ganz kurz in einem Satz: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist so etwas Herrliches, wenn du weißt, dass Gott der ist, der eigentlich alles ist. Und du dich siehst als jemand, der mit Gott unterwegs sein darf. Das ist der Vorteil vom Glaubenden. Gott führt Regie. Er führt durch alle Lebenssituationen durch, wo wir wissen, die sind nicht immer gleich verteilt in den Schwierigkeitsgrad, sondern die sind sehr unterschiedlich. Aber Gott ist auch dort dabei, wo es schwierig ist. Der Herr ist mein Hirte, bildet die Realität von unserem Glaubensalltag. Und darum können wir ganz befreit vom glaubenden Handeln reden, weil ich nicht muss appellieren, sondern weil ich eigentlich sage, das ist spannend, oder? Weil das ist wir sind ein Team. Wir sind das Team, Gott und wir. Genau. Danke. Ich glaube, wer handelt, der will immer auch ein Ziel erreichen. Und wer das nicht bedenkt, der darf das heute Morgen ganz neu sich in Erinnerung rufen, wach behalten. Es geht in unserem Leben immer darum, dass wir etwas erreichen, weil Gott uns vorwärts bringt. Und es ist auch schön, wenn man im Leben immer mehr Zusammenhänge versteht. Das merkt man manchmal, wenn man mit Menschen redet, wenn sie einem etwas sagen, wo man selber nie dürfte formulieren, aber sie können das so sagen, weil es aus tiefstem Herzen von ihnen so formuliert wird. Und die hören, können dann staunen, wie Gott also Menschen gehandelt hat. Und das erfreut mein Herz, wenn ich etwas von dem erfahren, wo Gott mit einem anderen da hat. Und von dem Miteinander redet auch der 122. Psalm, den ich jetzt gern mit euch lese. Ich freute mich über die, die zu mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist, dem Volk Israel zu preisen, den Namen des Herrn. Das ist der hauptsächlichste Sinn und der hauptsächlichste Auftrag, wenn man nach Jerusalem gegangen ist, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses Davids. Wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. Der Psalm ist für uns wie eine Anleitung zum Leben. Und ich habe einen ersten Punkt, glaubend handeln. Ich habe für euch ganz kurz noch die beiden Sätze aufgeschrieben, die uns wieder bewusst machen, Gott ist dabei, du bist nicht allein. Lass Gott bitte nicht allein, du gehörst dazu. Das müssen wir uns manchmal sagen. Gott ist schon immer da, bevor du überhaupt bist. Gott wacht schon über dir, auch wenn du noch schlafst. Gott wartet auf dich, auch wenn du noch gar nicht parat bist zum Hören. Letzte Woche hat mich jemand, als ich unterwegs war, hat mich jemand angehauen, den ich kenne, und hat gesagt, du, jetzt habe ich gerade eine Frage. Wie kann ich Gott hören? Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz einfach. Du musst dir nicht einmal Mühe geben, weil hören tut man, wenn jemand redet. Und man kann sehr entspannt sein, wenn du nichts hörst. Dann redet er nicht. Und wenn er redet, dann hörst du ihn, wenn du ehrlich bist. Und das ist so meine ganz feste Überzeugung, Gott macht sich für uns erfahrbar, bemerkbar, hörbar, wie auch immer. Darum können wir glaubend handeln. Darum rede ich von dem. Weil es im Handeln ein Zusammenspiel gibt von dem, was Gott gesagt hat und dem, was ich aufnehme und jetzt ausprobiere. Es ist ein Zusammenspiel von Gott und Mensch. Und im Laufe unseres Lebens mit Gott lernen wir eigentlich immer feiner und interessanter mit Gott zusammenzuleben, mit Gott zu kooperieren. Wir lernen, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu fassen. Und immer wird Gott in deinem Leben darauf bedacht sein, dich zu fördern. Das kann man jetzt eigentlich so richtig geniessen. Oder? Gott ist darauf bedacht, dich zu fördern. Dass du glaubend kannst handeln. Wer im vergangenen oder im zu Ende gehenden Frühling durch unsere Wälder gegangen ist, hat viel gefällte Bäume gesehen. Und das finde ich immer so interessant, wenn man ein bisschen einem gefällten Baum nachgeht, dann sieht man eigentlich, wie der entstanden ist. Jahrring für Jahrring. Und das hat mich immer daran erinnert, dass jeder grosse Baum, jede mächtige Eiche, die ich gesehen habe, im Buchtaler Wald gefällt liegen, die hat einen schon angefangen mit einem oder zwei Blättchen. Und die ist sukzessive und immer wieder gewachsen. Es ist ein stetes Wachstum bei einem Baum. Mit der Zeit denkt man, Mensch, so ein starker Baum, so ein dicker Baum. Und so ist es auch beim glaubenden Mensch. Der wächst und wird weiter. Und sein Verständnis nimmt zu, seine Erkenntnis nimmt zu. Und aus ihm wird immer etwas Kostbares. Ich werde nie vergessen, dass jedes geistliche Leben eine gute Voraussetzung hat, zu wachsen und stark und mächtig zu werden, wie eine dicke Eiche. So stabil kann uns Gott machen. Der Psalm 122 ist eine wirkungsvolle Anleitung, wie du mit Gott kannst unterwegs sein. Und ich habe mir eigentlich so ein bisschen erlaubt, das Ganze aus der Perspektive von Gott anzuschauen. Wenn wir jetzt den Psalm und das Bedürfnis, dass wir wachsen, aus der Perspektive von Gott anschauen, dann würde sich Gott vielleicht folgende Frage stellen. Wie wächst denn der Glaube von dir, wo du heute Morgen da bist, am besten? Wie kommt es dazu, dass seine Erkenntnis gemehrt wird? Was könnte ich tun, damit die Liebe in dir noch mehr zunimmt? Was müsste ich tun, damit die Hoffnung noch grösser wird? Wie mache ich dich so ganz zu einer starken Persönlichkeit? So sieht es aus der Sicht von Gottes aus. Es ist sein Plan, mit dir voranzugehen. Dich eigentlich hier anzutreffen und zu sehen als einer, der glaubend handelt, weil er verstanden hat, was Gott mit ihm will tun. Schon ganz früh in der Bibel hat Gott mit den Menschen das immer wieder versucht, sie so zu unterstützen. Und darum hat er ihnen Weisungen gegeben, darum hat er ihnen Sachen empfohlen. Eine Empfehlung hat darin bestanden, dass er seinem Volk gesagt hat, jährlich solltet ihr einmal auf Jerusalem gehen. In die Stadt, wo die Wohnstätte Gottes war. Zuerst die Stiftshütte, später der Tempel. Wenn man das jetzt modern formulieren würde, dann würde ich sagen, Gott hat eigentlich sein Volk jährlich zu einer Visionswoche eingeladen. Weil 7 Tage ist das Fest gegangen in Jerusalem. Die meisten sind eine Woche oder mehr unterwegs gewesen, bis sie da oben sind gewesen. Und so viel haben sie dann auch wieder gehabt zum Heimgehen. Das heisst, die haben eigentlich 3 Wochen Ferien gemacht. Sehr moderner Gedanke im Alten Testament. 3 Wochen unterwegs für Gott. 3 Wochen einst rausgenommen aus dem Alltäglichen und nur Beschäftigung. Von weitem hat man Jerusalem gesehen, die hoch erhabene Stadt. Und es war nicht ganz einfach, sie zu erreichen. Die meisten sind ja zwischen 50 und 100 Kilometer von dieser Stadt entfernt gewesen. Zuletzt ist es noch darum gegangen, noch eine 1000 Höhenmeter unter die Füße zu nehmen, um in dieser Stadt anzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass es diesen Sippen und diesen Dorfgemeinschaften, wie die sind unterwegs waren, dass es denen gegangen ist, wie ein Felix, der mit dem Nachmittag manchmal halt seine Mannschaft wieder hat müssen ermutigen musste. Weil die einen haben schlapp gemacht, der andere ist zu viel gewesen, die einen haben angefangen zu kritisieren. Und wenn man so miteinander unterwegs ist, gibt es irgendwo eine Situation, wo viele darauf angewiesen sind, dass andere sich für sie einsetzen. Der David erzählt uns seine Beobachtungen, die er angestellt hat, wenn die Leute dann so nach diesen 1000 zurückgelegten Höhenmetern in Jerusalem angekommen sind. Und es war jeweils gewesen, wie wenn alle Mühsal verflogen wäre, wenn die Israeliten am Ziel angekommen sind, wenn sie ihre Füße auf die Schwelle vom Tor, wo sie in die Stadt hineingegangen sind, gesetzt haben. Es hat einen grossen Jubel ausgelöst. Und es war, wie wenn alle Müdigkeit und alle Mühsal und alle Fragen, die da waren, warum und wieso und wie lang, wie wenn das verflogen wäre. Gott lädt dich ein zu sich, nicht um dich zu quälen, nicht, dass du dich abmühst, sondern weil er dich will erquicken. Und der David sagt, es hat mich unerhört gefreut, was ich da gesehen habe. Also ich war überwältigt, wenn ich geschaut habe, was sich abspielt. Gross und klein, jung und alt. Und dem David ist aufgefallen, dass es unter diesen vielen, vielen verschiedenen Menschen Ermutiger hatte, solche, die sich den Schwachen und Armen und Kranken, die es gegeben hat unterwegs, den Leidenden angenommen haben und wie sie miteinander angekommen sind. Gemeinsam haben sie eine Verantwortung getragen. Aber miteinander haben sie Ziel erreicht. Sie sind in Jerusalem gewesen. Und sie haben dem David gesagt, lasst uns ziehen zum Hause des Herrn. Lasst uns. Glaubend handeln heisst immer auch, sich um den Nächsten zu kümmern. Um seinen Bruder, um seine Schwester. Und wir alle sind sehr unterschiedlich. Wir haben nicht alle ein Flair füreinander. Aber wir haben den Auftrag, einander, miteinander unterwegs zu bleiben. Ich habe gemerkt, Glaubenshandeln vollzieht sich in der Gemeinschaft mit Menschen. Das ist ein wichtiges Kriterium für dein Leben. Glaubenshandeln vollzieht sich in der Gemeinschaft mit Menschen. Lasst uns. Und nicht, wir verteilen einfach Aufträge, gang oder komm, sondern lasst uns. In dem Miteinander ist die ganze Kraft gelegen. Das macht es aus. Das ist auch das Kennzeichen von der Gemeinde, dass wir miteinander unterwegs sind. Darum mein Rat, verlern nie glaubend mit anderen unterwegs zu sein. Glaubend mit anderen zu handeln. Lasst uns. Dank dem, dass sie das miteinander praktiziert haben, können sie jetzt Gott begegnen. Der David sagt, lasst uns, löst Freude aus. Bei ihm und bei anderen. Und wir wissen, dass die Freude eigentlich etwas Wesentliches ist in unserem Leben. Wenn du nicht immer wieder in einen Zustand von der Freude versetzt wirst, durch dein Leben, durch das eigene, durch das Leben von anderen. Und ich habe in meiner Vergangenheit gemerkt, dass die Freude von anderen mein Leben sehr wesentlich geprägt hat und mich selber viel und weit vorangebracht hat. Also im Miteinander liegt Kraft. Handelnde Glaube ist stark, stärker als alles andere. Nein, Gott arrangiert den Glaubensweg für uns. Wir müssen uns nicht hintersinnen, wie wir handeln müssen, sondern Gott schenkt uns Ideen. Gott schenkt uns Gedanken. Wir dürfen tun. Der zweite Gedanke, die haben jetzt 7 Tage gefeiert. Erreichte Ziel feiern. Einfach so ganz kurz. Das wäre interessant, wenn ihr eins miteinander würdet austauschen, wie feiert ihr eigentlich euer erreichtes Ziel? Macht ihr das überhaupt? Meine Frau und ich haben, ich hoffe, wir haben das schon vorher dann da, aber seit wir pensioniert sind, machen wir das eigentlich noch so ein bisschen ausführlicher. Erreichte Ziel feiern. Manchmal machen wir sogar eine Vorfeier und eine Nachfeier und dann ist in der Mitte ja eben dann die eigentliche Feier. Also so, dass wir viel miteinander feiern, viel uns freuen, viel an Sachen denken, die wir erreicht haben oder die wir gesehen haben. Was ist es doch für eine Freude, wenn eins von den Enkeln anruft und sagt, ich habe mich jetzt gerade für ein Heiland entschieden. Oder was ist es für eine Freude, als ich das letzte Mal predigen sind unsere Enkel bei uns gewesen, und dann steht der 6-Jährige vor mich an und sagt, gell, kommst du denn gut in deiner Gemeinde an? Ich habe verstanden, was er mir hat wollen sagen. Er hat mir eigentlich wollen Gottes Segen wünschen für das, was ich jetzt mache. Was ist das für eine Freude? Und so etwas kann man feiern. Und ich habe gemerkt, überall, wo gefeiert wird, hat man etwas verstanden? Hat sich etwas in uns abgeleitet, wo man nicht vergisst? Und alles, was du feierst, bleibt dir länger. Und wenn wir einmal in der Bibel durchschauen, merken wir, Gott hat eigentlich seinem Volk Feiern verschrieben. Hat es ermutigt, immer wieder zu loben und zu danken und sich zu erinnern, was sie erlebt haben unter Gottes Führung. Das ist fast wie ein Lebenselixier. Erreichte Ziel feiern. Die Israeliten haben gesagt, nun stehen unsere Füße in deinen Toren in Jerusalem. Das war erst der Anfang. Erst ankommen, das haben sie schon gefeiert. Aber das Ziel war ja, nicht beim Tor stehen zu bleiben, sondern sie sind weitergegangen bis zu der Stiftshütte, später zum Tempel, wo sie Gott wollten begegnen. Es gibt nichts Wichtigeres und Zentraleres, nichts Veränderndes in unserem Leben, als wenn du Gott willst begegnen. Manchmal haben wir den Eindruck, wir müssten Gott irgendwo suchen. Er versteckt sich. Aber im Neuen Testament und im Alten Testament heisst es schon, wer Gott sucht, der wird ihn finden. Gott wird sich finden lassen von denen, die ihn lieben. Und er wird reden. Er wird dir Gedanken geben. Er wird in deinem Leben handeln. Deine Offenheit ist für Gott wie eine Einladung, mit dir zu reden. Deine Bereitschaft, seine Gedanken aufzunehmen, ist wie eine Quelle von der Kraft, die sich in dir manifestiert. Und bei manchem hat sich vieles wie ein Puzzle zusammengesetzt, wo er dann verstanden hat. Wenn du feierst, dann bringst du zum Ausdruck, dass du dankbar bist. Feiern vereint. Beim Feiern kann man lachen. Beim Feiern ist man fröhlich. Beim Feiern erinnert man sich an seine Geschichte. An all das Gute, wo Gott da hat schon. Und manchmal müssen wir uns sagen lassen, die Israeliten haben das 7 Tage lang gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch das würde aushalten. Die haben ja auch schon eine Hochzeit 7 Tage lang gefeiert, oder? Das machen wir in ein paar Stunden, haben wir das hinter uns. 7 Tage. 7 Tage sich Zeit nehmen, mit Gott zusammen zu sein. Ich meine jetzt nicht, dass einfach nur die Anzahl Stunden entscheidend ist. Aber es gibt auch ein Bedürfnis. Und ich finde es einfach herrlich, dass Gott sein Volk einlädt zu einem 7-tägigen Fest. Dass der die ermutigt, dass sie sich rausnehmen aus dem Alltag und zu ihm kommen. Mit einer grossen Anreise und einem ebenso grossen Rückreise. Und ich habe mir da einfach eins aufgeschrieben, die Frage, wie feierst du? Wie feierst du das, was Gott in deinem Leben tut, das, was Gott mit dir tut? Wie feierst du? Vielleicht hat Gott etwas angestoßen in dir. Dann mach es doch fest, indem du das feierst, indem du mit deiner Frau oder mit deiner Familie das teilst und ihr ein Feier macht. Gelernt, erfahr nichts. Deine Geschichte bleibt nur erhalten, wenn du ab und zu ein Feier veranstaltest über dein Leben. Was auch ein Zeichen von der Dankbarkeit ist gegenüber Gott. Ich hoffe, es geht dir wie der Pilger in Jerusalem. Gottes Gegenwart erschließt ihnen neue Zusammenhänge. Man muss sich das auch einmal vorstellen, wenn jetzt die in dieser Stadt, die war sehr kompakt gebaut, und dann ist man in das Areal gekommen, wo dann der Tempel oder die Stiftshütte war. Und dann ist den Israeliten vieles aufgegangen, was sie vielleicht vorher dann vergessen haben. Die ganze Wüstengeschichte ist aufgetaucht, die vielen Wunder, die Gott da hat. Und es kann sein, dass wenn du dir eine Zeit nimmst, so mit Gott zusammen zu sein, dass dir auch so manches aufgeht, worüber du staunst. Und du lernst ganz neu Zusammenhang erkennen. Das war der nächste Gedanke. Mitten im Jubel und der Anbetung, mitten im Feiern, spricht Gott David plötzlich von Thron zum Gericht. Ich lese eins, wie es die Hoffnung für alle übersetzt. Jerusalem, in dir regiert das Könighaus David. In dir übt der König das höchste Richteramt aus. Oder Luther spricht von Thronen des Gerichts und von Thronen des Hauses Davids. Das gehört auch in die Visionswoche, so wie eine Weiterbildung. Es geht im Glaubensleben, im Glaubendenhandeln immer auch darum, dass wir Neues erkennen, dass uns Zusammenhänge aufgehen. Alle Jubelnden damals haben ja auch ihre Lebensgeschichte dabei gehabt. Zum Teil waren das schwere Führungen, unverständliche Lebenserfahrungen, Erlebnisse mit einem ganz offenen Ausgang, wo man nicht gewusst hat, was jetzt wird. Unter diesen Jubelnden und Feiernden hat es auch Enttäuschung gehabt. Wir reden nicht von Menschen, die irgendwo fernab der Wirklichkeit abgehoben sind. Der David blendet die Realität in seiner Schilderung nicht aus, sondern er erwähnt sie gerade. Und vielleicht trifft das Wort, das er da sagt, es werden Throne des Gerichts aufgestellt in Jerusalem. Vielleicht trifft das auch gerade für dich zu, dass du ja nach Gerechtigkeit fragst, wo die Throne, die aufgestellt werden, ja andeutet. Man nimmt an, dass der David schon eigentlich auf den hinweist, der für uns alle gekommen ist, der Christus, der später einst auf dem Richterstuhl sitzt, als Retter und als Richter. Und eigentlich deutet der David in dem für uns so fast fremden Satz mitten in dem Psalm an, Gott steht über deine Geschichte und über deine Geschick. Und auch Unverständnis, Angst, Zweifel hat Gott in seiner Hand und er wird am Ende einst als Retter und Richter darüber urteilen. Gott nimmt Teil an deiner Geschichte und wird sie am Schluss auflösen. Er wird dich erlösen und er wird die Gerechtigkeit schaffen. Und dem David ist es wichtig, dass du deinen Teil, das, was du kannst, tust, dass dir vergeben wird. Das ist Teil von der 7-Tage-Festwoche in Jerusalem. Dass Vergebung ausgesprochen wurde, dass ungelöst für Menschen aufgegangen ist und das, wo nicht zu regeln war, wird in dem Bild von diesen Thronen angedeutet, wird Gott am Ende tun. Es bleibt in Gottes Verantwortung, am Schluss zu richten. Gott vermittelt diesen Pilgern neue Zusammenhänge. Für mich ist das sehr ermutigend, dass ich weiss, Sachen, die ich nicht ändern kann, darf ich Gott übergeben. Sachen, die nicht in meinen Händen liegen, darf ich in Gottes Hand legen. Er wird darüber wachen. Und darum finden wir nach diesen Zusammenhängen auch einen hoffnungsvollen Ausblick. Wie eine klare Sicht bekommen die Pilger nach dieser Gottesbegegnung. Ich lese noch eines vom Vers 6. Wünscht Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Was für eine gute Aussage. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Wünscht Jerusalem Glück. Im Chinesischen gibt es ein Wort für Glück. Das heisst Fu und Bedeutung heisst eigentlich Gott und ein Mensch zusammen im Garten. Gott und ein Mensch zusammen im Garten. Das ist so eine wunderbare Umschreibung von Glück, wenn du mit Gott allein im Garten bist. Wenn es nur Gott gibt, der dich umgibt und nur der, der für dich zuständig ist, das ist dein Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Wenn wir Gott lieben, dann gehören wir zu denen, wo er umgibt und wo er umsorgt und wo mit ihm geschützt in einem Garten sind. Ich kann jetzt das nicht auswendig an Tafeln zeichnen, aber es ist herzig, wie eigentlich in dem Wort Fu kommt ein Mund vor, ein Mund, das Zeichen für Gott. Und dann wird ein Garten mit einer Mauer ringsherum gezeichnet und in der Mitte hat es ein Kreuz. Also, wo wahrscheinlich die Kultur unterteilt, andeutet. Aber es ist herrlich zu wissen, wenn Gott mit dir unterwegs ist, dann ist das dein Glück. Stell dir vor, du würdest hoffnungsvoll heute den Gottesdienst verlassen. Was müsstest du ändern, damit es nicht 5 Meter nach dem Ausgang wieder torpediert würde? Was müsstest du ändern? Was würdest du tun? Hoffnungsvolle Ausblick. Wie sieht er für dich aus? Glaubend handeln. Im Miteinander vor Gott treten und sich beschenken lassen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass Gott, wo immer Menschen sich mit ihm zusammentun, ob allein oder miteinander, er zu ihnen wird reden. Es ist meine feste Überzeugung und mein festes Erleben, dass Gott dich nie allein lässt. Und mit dem Ausblick, mit der Hoffnung, dass da, wo glaubend gehandelt wird, dass neue Erkenntnis wächst und Neues wird, wünsche ich dir eine gute Woche und einen vollen, gesegneten Alltag. Amen. Wir beten jetzt noch. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns begegnet bist und dass du uns begegnen wirst an jedem neuen Tag, auch im Miteinander. Hilf, dass wir auch als Geschwisterte miteinander unterwegs bleiben, bis du wiederkommst. Schenk, dass wir glaubend handeln lernen, bis du uns zu dir nimmst. Lass du uns Menschen bleiben, die offen sind für dich, für dein Reden, für deinen Willen, für das, was du für uns bereitgestellt hast. Lass uns auch an dem heutigen Tag dich preisen und feiern, was du uns geschenkt hast. Danke von ganzem Herzen, Herr. Amen.